Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir sind wieder glücklich nach Amerika zurückgekehrt. Die Zeit, die wir in Deutschland hatten, mit vielen von Ihnen, haben wir sehr genossen. Wir haben auch 9 Menschen taufen dürfen und hatten sehr viele Gespräche auch mit anderen, sodass weitere Taufen unzweifelhaft geschehen werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach zur Zeit des Laubhüttenfestes im Herbst diesen Jahres. Nun, einige von Ihnen, die an und für sich vorhatten, mich persönlich zu treffen, haben es aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht geschafft, werden von daher bis zum Laubhüttenfest warten müssen. Es ging auch nicht darum, mit gewissen Menschen, die vielleicht ganz allgemeine Fragen hatten, zur Zeit viel Zeit zu verbringen, denn das kann man auch über Internet tun, über E-Mail. Es geht darum, dass wir uns ganz spezifisch auf gewisse Ereignisse vorbereiten. Wenn zum Beispiel jemand mit mir sprechen möchte, um mit mir zu debattieren, ob das Gesetz nach wie vor gültig sei oder abgeschafft sei, dann erkenne ich sofort, dass dies zunächst einmal eine voreilige Diskussion wäre, die würde gar nichts bringen. Und die Zeit habe ich auch nicht, wenn ich persönlich in Deutschland bin. Und das bringt mich gleich zum heutigen Thema. Denn ich hatte ja in den letzten Predigten darüber gesprochen, dass Christus in keinster Weise kam, um das Gesetz abzuschaffen. Er hat uns gesagt, er ist nicht gekommen, abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Und damit meinte er die 10 Gebote. Damit meinte er die Rechtsvorschriften und die Satzungen, die 10 Gebote näher erklären. Nun, einige sind vielleicht bereit, einige der 10 Gebote zu halten, aber nicht alle, und werden dann, wenn sie in diese Kategorie gehören, von Jakobus als jemand bezeichnet, der dann schuldig geworden ist am ganzen Gesetz. Und damit ist der Sabbat mit eingeschlossen. Der wöchentliche Sabbat von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang. Damit sind die jährlichen Festtage mit eingeschlossen, die ebenfalls auch Sabbate genannt werden. Und da gibt es 7 an der Zahl. Und wir haben jetzt gerade die Zeitspanne der Tage der ungesäuerten Brote durchlebt und werden demnächst das Pfingstfest halten. Wer das nicht erkennt, wer das noch nicht erkannt hat, der befindet sich noch sehr weit weg von der Möglichkeit einer Taufe. Das sind nur einige der grundsätzlichen Bestimmungen. Denn wenn wir uns taufen lassen wollen, dann müssen wir natürlich uns darüber im Klaren sein, was Sünde ist. Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und Gott gibt den Heiligen Geist nur denen, die ihm schon gehorchen. Also wenn Sie da irgendwelche Fragen haben, lesen Sie bitte unsere Broschüre über die Taufe und dann werden Sie weitere Klarheit erlangen. Aber einen Aspekt, den ich heute behandeln möchte mit Ihnen, ist wiederum eine zweiteilige Behauptung, die sich auf 2 Schriftstellen bezieht, womit angeblich nachgewiesen werden soll, dass Christus kam, um das geistliche Gesetz, einige sagen das moralische Gesetz, ans Kreuz zu nageln und damit aufzuheben. Nun, ich sage Ihnen eindeutig, wer das behauptet, wer das lehrt, der lehrt es, weil die fleischliche Natur in ihm, inspiriert von Satan, dem Teufel, ihn dazu animiert, dies zu sagen. Aber eine solche Person hat in keinster Weise die Wahrheit erkannt. Im Gegenteil, wir lesen ja im 1. Johannesbrief, dass wenn jemand sagt, ich kenne Gott und er hält die Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Aber wir werden uns jetzt gleichwohl einmal diese beiden Stellen anschauen, die immer und immer wieder zitiert werden, um nachweisen zu wollen, dass Christus kam, das Gesetz ans Kreuz zu nageln. Und die erste Stelle findet sich in Epheser Kapitel 2 und spezifisch wird Vers 15 angesprochen, aber ich möchte den Zusammenhang lesen. In Epheser Kapitel 2, die Verse 14 bis 16. Und da wird Folgendes gesagt und ich lese zunächst einmal von der revidierten Lutherbibel. Epheser 2, Vers 14, denn er, Christus, ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes, Vers 15, hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache, Vers 16, und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete, durch sich selbst. Und dann die zweite Stelle, die immer wieder angeführt wird, ist Kolosser Kapitel 2. Auch hier zunächst einmal aus der revidierten Lutherbibel vorgetragen. Kolosser, Kapitel 2 und in Vers 14. Jetzt schreibt die revidierte Lutherbibel, er hat den Schuldschein getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Nun, diese Aussage hier in Kolosser, wie sie revidierte Lutherbibel bringt, gibt eigentlich gar nicht Anlass, überhaupt daran zu denken, dass Christus jetzt kam, um das Gesetz abzuschaffen oder ans Kreuz zu nageln. Aber die Stelle in Epheser, wie sie dargelegt wird, könnte schon dies besagen. Dann wollen wir uns zunächst einmal in der Schlachterbibel anschauen, wie Epheser 2 dort übersetzt wird. Epheser 2, und lesen wir in Vers 14. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leibe mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Nun, das ist vom griechischen Urtext eigentlich nicht schlecht übersetzt. Indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen. Das Gesetz der Gebote in Satzungen. Die richtige, noch klarere Übersetzung wäre, er hat abgetan das Gesetz der in Satzungen bestehenden Gebote. Nun, das kommt dem sehr nahe, wie die Schlachterbibel es bringt. Auf das Wort Satzungen müssen wir allerdings noch einmal eingehen, denn da fängt die Konfusion an. Aber zunächst möchte ich Ihnen mal kurz vorlesen, was die Schlachterbibel für eine Anmerkung hat zu dieser Stelle, die wiederum zeigt, wie wenig man die Bibel versteht, wenn man Gottes Geist nicht hat. Und so lesen wir in der Anmerkung, hier ist unser Friede, ein nachdrücklicher Hinweis, dass für den Gläubigen allein Jesus die Quelle des Friedens ist. Dann heißt es, in seinem Fleisch hat er die Feindschaft hinweggetan. Durch seinen Tod hat Christus das Zeremonialgesetz, Feste und Opfer des Alten Testamentes abgeschafft, durch die sich die Juden von den Heiden unterscheiden. Gottes Moralgesetz, das die 10 Gebote zusammenfassten, und das in die Herzen aller Menschen geschrieben ist, wurde jedoch nicht abgeschafft, sondern in den neuen Bund eingeordnet, weil es Gottes eigenes heiliges Wesen widerspiegelt. So. Wie kann man so etwas schreiben und dann von den Festen sprechen, die auch abgeschafft seien? Die Frage ist, die Schlachterbibel, der Autor der Schlachterbibel, versteht er, dass der Sabbat nach wie vor eins der 10 Gebote ist? Denn er sagt ja hier, gibt ja hier zu, dass die 10 Gebote nicht abgeschafft worden seien, sondern lediglich die Feste, wie er schreibt, und Rituale und Opfer und so weiter. Und wenn er erkennt, dass der Sabbat nach wie vor zu halten ist, dann muss er auch erkennen, dass die jährlichen Festtage, die ebenfalls Sabbate genannt werden, zu halten seien. Aber das wird hier in keinster Weise gelehrt. Sie sehen die Konfusion. Sie sehen das Bestreben von gewissen Dingen, die die Bibel klar und deutlich befiehlt, wegzukommen. In einem sehr, sehr alten Schreiben der ehemaligen Worldwide Church of God vor vielen, vielen Jahren wurde dies klar erkannt, was hier eigentlich zum Ausdruck kommen oder was hier zum Ausdruck kommt. Da heißt es nämlich, dass dieses Schreiben, und wenn wir zurückkehren zum Kolosserbrief, Kolosser 2 und Vers 14, um das noch einmal zu lesen, wie es hier die revidierte Lutherbibel eigentlich ganz gut bringt, Kolosser 2, Vers 14, wo es heißt, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Dieser Schuldbrief, dieses Schreiben, das war etwas, was unsere Sünden niedergeschrieben hatte. Schauen Sie, wenn Sie sündigen, dann wird Ihre Schuld, Ihre Sünde niedergeschrieben. Die Bibel spricht von Büchern, in denen diese Sünden niedergeschrieben wurden. Aber durch den Opfertod Jesu Christi, der die Vergebung der Sünde bewirkte, sind diese Sünden getilgt. Der Schuldbrief, der mit seinen Forderungen, nebenbei gesagt, hier im Griechischen steht auch wiederum das Wort Satzungen, auf das wir gleich zu sprechen kommen werden, mit anderen Worten, dieser Schuldbrief, der wurde ans Kreuz genagelt. Schauen Sie, der wurde ans Kreuz genagelt, der existiert nicht mehr. Der Sünde Sold ist der Tod. Wir lesen das in Römer Kapitel 6, Vers 23. Und was ist Sünde? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4. Wie dies die, zum Beispiel die Zürcher Bibel zum Ausdruck bringt. Und wenn Sie sündigen, wenn Sie das Gesetz Gottes übertreten, die 10 Gebote, die Satzungen, die Rechtsvorschriften, die die 10 Gebote näher beschreiben, inklusive natürlich den Sabbat, inklusive natürlich die jährlichen Festtage, dann haben Sie sich unter den Tod gestellt. Dann sind Sie schuldig geworden und erwarten die Todesstrafe. Schauen wir uns das einmal an in Jesaja Kapitel 59. Jesaja 59. Also Christus kam, um dies zu verhindern, dass sie den ewigen Tod erleiden müssen, um dem entgegenzuwirken. Aber in Jesaja Kapitel 59, da lesen wir deutlich in Vers 1. Jesaja 59, Vers 1, sehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er es nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Dann werden hier Beispiele genannt, wie die Sünden, die Verschuldungen uns von Gott trennen. Und diese Schulden, diese Verschuldungen, diese Sünden, die müssen vergeben werden. Die müssen ausgelöscht werden. Dieser Schuldbrief, der gegen uns ist mit seinen Forderungen oder, man möchte sagen, mit seinen Satzungen, auf die ich jetzt gleich eingehen werde, der musste ans Kreuz genagelt werden. Nicht das Gesetz wurde ans Kreuz genagelt, der Schuldbrief, der unsere Schulden beschreibt, wurde ans Kreuz genagelt. Da hat die Schlachterbibel eine sehr gute Anmerkung. Wenn ich jetzt hier Kolosser Kapitel 2 aufschlage. Kolosser Kapitel 2 und in Vers 14 wiederum, wo es ja hier um diese Forderungen geht. Da schreibt die Schlachterbibel in der Anmerkung Folgendes. Zunächst einmal übersetzen die, dass die Schuldschrift ausgelöscht wurde. Und dann heißt es, das griechische Wort für Schuldschrift bezeichnet einen handschriftlichen Schuldschein, mit dem ein Schuldner seine Verschuldung anerkannte. Alle Menschen schulden Gott eine unbezahlbare Schuld, weil sie sein Gesetz übertreten haben und stehen daher unter dem Todesurteil. Und dann würden die Stellen hier zitiert, Römer 6, 23. Paulus vergleicht Gottes Vergebung anschaulich mit dem Löschen von Tinte von einem Pergament. Durch Christi Opfer, Tod am Kreuz, hat Gott unseren Schuldschein ganz getilgt und uns völlig vergeben. Und dann zur Anmerkung ans Kreuz geheftet, wird Folgendes gesagt. Noch ein weiteres Bild für Vergebung. Bei einem gekreuzigten Verbrecher nagelte man die Liste seiner Vergehen an sein Kreuz. So wurden die Verstöße bekannt gegeben, für die er bestraft wurde. Die Sünden der Gläubigen wurden allesamt Christus zur Last gelegt und an sein Kreuz genagelt. Schauen Sie, die Sünden wurden ans Kreuz genagelt, nicht das Gesetz. Er erlitt die Strafe an ihrer Stelle für alle Gläubigen und stillte damit völlig den Zorn Gottes gegen die Missetaten, die Gottes Strafe verdienen. Also das ist an sich sehr gut ausgedrückt. Nur das Problem ist, auch dieser Kommentar versteht dann aber gar nicht, was das Gesetz eigentlich ist und inwieweit das Gesetz heute noch zu halten ist und welche Aspekte noch zu halten sind. Aber es geht hier zweimal um das Wort Satzungen oder Forderungen, aber es sollte in beiden Fällen Satzungen heißen. Und das Wort Satzung, Ordinance im Englischen, beruht auf dem griechischen Wort Dogma. Aber es bezieht sich, wie ich Ihnen zeigen werde, auf menschliche Gesetze, auf menschliche Erlasse. Es bezieht sich auf die Doktrinen von Menschen. Denn darum geht es hier, dem Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 2 und Vers 22, wo er Folgendes sagt. Kolosser 2 und Vers 22. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen. Es sind Gebote und Lehren von Menschen. Diese menschlichen Satzungen, diese menschlichen Gebote, diese menschlichen Verordnungen waren es, die uns abhielten davon, Gott auf richtige Weise zu dienen. und wie wir gleich sehen werden, sind die Satzungen, die an das Kreuz geheftet wurden, diese menschlichen Ideen, diese menschlichen Konzepte, die menschlichen Philosophien, die uns von Gott getrennt haben, weil sie nämlich ebenfalls zur Sünde führten. Wenn wir uns diese menschlichen Ideen anschauen, verstehen wir, dass sie im Gegensatz stehen, im totalen Gegensatz stehen zu dem, was Gott uns gebietet. Und da gab es zwei verschiedene Arten von menschlichen Satzungen, die hier erwähnt werden. Es gab zunächst einmal diese pharisäische, restriktive und, ich möchte einmal sagen, voller Schwere niedergelegten Ideen, gegen die Christus immer wieder vorgegangen ist. Wo man zum Beispiel sagte, man darf dies nicht tun, man darf das nicht tun, am Sabbat ganz besonders. Und der Sabbat wurde dadurch zu einer Last. Und Christus kam, um uns zu zeigen, wie diese Last aufgehoben wird durch das richtige Halten des Sabbats. Auch das werden wir gleich noch näher besprechen. Es ging zunächst einmal um diese pharisäischen Dinge, die auch heute noch vielfach im orthodoxen Judentum gelehrt werden, praktiziert werden. Auch im messianischen Judentum praktiziert werden. Da müssen wir sehr aufpassen, dass wir uns da in keinster Weise verleiten lassen, dasselbe zu tun. Es ging aber auch um griechische Philosophen, Asketen, die da kamen und sagten, man darf dieses nicht tun, man darf jenes nicht tun, man muss sich fernhalten von all diesen Dingen und man muss zum Beispiel durch Buße tun, was dann zum Beispiel Selbstschädigung beinhaltete, auf den Knien herumrutschen, bis die blutig waren, sich selbst zu peitschen und so weiter und so fort, muss man dadurch jetzt diese Sündenvergebung erlangen. Und Paulus sagt, alles dies ist total falsch. Es steht im Gegensatz zu Gottes Gebot. Es konstituiert Sünde. Und Christus kam, um alles dies abzuschaffen. Schauen Sie, vielfach gab es eine Wand oder eine Mauer, könnte man sagen, ein Vorhang im Tempel, der die Heiden von den Juden trennte. Aber dieser Tempel zeigte auch eine gewisse Feindschaft zwischen beiden Gruppen. Und wir lesen viel über diese Feindschaft in der Bibel. Und Christus kam, auch diese Feindschaft abzuschaffen, diesen Zaun, diese Trennungswand niederzureißen. Denn in der Kirche Gottes gibt es diese Trennung zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen nicht mehr. Alle sind eins in Christus, wie es heißt. Aber das war nicht so einfach für viele, auch gerade orthodoxe Juden, zu verstehen. Und Paulus schreibt davon, dass man immer wieder zurückfiel in die Tendenz, sich in irgendeiner Form als besser anzusehen als andere und keinen Kontakt mit, sagen wir mal, Heidenchristen zu haben, denn die gehörten ja nicht dem ursprünglichen Stamm Israel an. Schauen Sie, als der Tempel existierte, da gab es ja diese Wand. Und es ist leider so, dass wenn zum Beispiel Nicht-Christen oder Nicht-Juden, sagen wir einmal, Nicht-Juden, in die Sphäre gelangten, die für sie verboten war, da stand darauf die Todesstrafe. Und es gibt da gewisse Beispiele auch im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, wo die Juden dies nach wie vor durchgeführt haben, wollten. Aber dieser Tempelvorhang zerriss, als Christus starb. Und zwar zerriss er von oben nach unten, andeutend, dass es Gott war, der diese Trennung aufhob und dass es eine solche Trennung nicht mehr gab. Aber wie gesagt, Menschen hatten da nach wie vor Probleme mit. Wie auch heute vielfach Menschen, die in die wahre Kirche Gottes kommen, nach wie vor an gewisse Dinge gewöhnt sind, die sie in ihrem früheren Leben getan haben und die sie schwer haben abzulegen. Der Petrus war da keine Ausnahme. In Galater Kapitel 2. Nun, dies geschah, nachdem bereits die Versammlung stattgefunden hat in Apostelgeschichte 15, das erste Konzil, sagen wir einmal, wo klar und deutlich gesagt worden war, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Heiden und Juden. Heiden jetzt in Anführungszeichen, also mit anderen Worten Völker, die eben nicht jüdisch waren. Und dass zum Beispiel die Beschneidung nicht mehr notwendig war, diese physische Beschneidung. Alles dies war durch das Opfer Jesu Christi abgeschafft worden. Es war nicht mehr notwendig. Und so hatte Gott den Heiligen Geist den Heiden gegeben, also den Nichtjuden, auch ohne dass sie beschnitten waren. Das war alles klargestellt worden. Petrus war derjenige, der dies sogar klar und deutlich gemacht hatte. Aber schauen Sie die Gewohnheit, die Petrus hatte, in Galater Kapitel 2. Da heißt es, als nun Kephas, und das ist in der Tat Petrus, an anderen Stellen beweisen dies, als nun Petrus nach Antiochia kam, da widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus war der Apostel in Jerusalem, der über die Kirche in Jerusalem regierte oder der die leitete, besser gesagt, denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden, also den Nicht-Juden, aber das waren Christen, aber er aß mit den nicht-jüdischen Christen. Aber als sie kamen, zog er sich zurück, sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Eine falsche Furcht, offensichtlich. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, so dass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Zunächst einmal hatten sie vorgegeben, sie haben diesen tollen Kontakt jetzt mit den Heiden, sie sind also total tolerant und liebevoll. Und jetzt kamen da einige von Jakobus und jetzt hatten die Angst, dass da vielleicht etwas Falsches berichtet werden könnte. Dann haben die sich abgesondert von den nicht-jüdischen Christen. Und als ich aber sah, sagte Paulus, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, da sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen. Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? In anderen Worten, Heuchelei wird hier angesprochen. Und so fährt er fort, dies sehr deutlich zu machen, dass das eine total falsche Haltung war von Petrus. Also selbst der Apostel Petrus hatte diese Problematik zu erkennen und zu überwinden in seinem Leben. Aber wie ich sagte, wenn es hier um diese Stellen in Epheser und Kolosser geht, dann geht es eben auch darum, dass hier von asketischer Philosophie die Rede ist. Asketischer Philosophie. Die sagten, man darf zum Beispiel kein Fleisch essen. Nun, es geht ja nicht um Vegetarismus, es geht ja nicht um solche, die aus gesundheitlichen Gründen, sagen wir mal, weil sie meinen, sie sollten kein Fleisch essen, sich vom Fleisch fernhalten. Es geht hier um einen religiösen Aspekt. Nun, wir in Gottes Kirche lehren keineswegs, dass wir Vegetarier sein sollten oder müssten. Einige, die es sind, machen dies aus irgendwelchen Gründen, die sie haben. Aber die Bibel sagt deutlich, dass die Speisen, die Gott erschaffen hat, und dazu gehört reines Fleisch, genossen werden können. Mit Danksagung. Aber diese Asketen hier, die lehrten, man darf kein Fleisch essen, man darf keinen Wein trinken. Auch das gibt es ja heute in einigen religiösen Gruppierungen, dass man sogar am Passahabend keinen Wein trinken will, sondern halt nur Traubensaft. Die lehrten, dass man natürlich die jährlichen und die wöchentlichen Sabbate nicht mehr zu halten brauchte, jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie Gott es vorgesehen hatte, machten wiederum, auch insoweit, nachdem sie etwas von der Wahrheit erkannt hatten, aus dem Sabbat eine Last, folgten dem orthodoxen Judentum der damaligen Zeit und anderen, die kamen, um alles dies in die Askese hinein zu transportieren. Die Asketen, die hatten auch gelehrt, dass man durch Buße tun, sagen wir einmal Vergebung der Sünde, erlangen könnte. Dadurch, dass man sich von gewissen Dingen fernhielt, dass man sich selbst bestrafte, dass man fastete. Sie sagten, durch Fasten kann man Vergebung der Sünden erlangen. Das kann man keineswegs. Vergebung der Sünden kommt allein durch Jesus Christus. Natürlich schaut Gott, schaut Christus auf unsere Einstellung. Das ist richtig. Aber hier musste Paulus dies einmal näher verdeutlichen. Und so schreibt er jetzt in Kolosser Kapitel 2 und in Vers 8, kurz bevor er von dem Schuldbrief schrieb, der nun ans Kreuz genagelt wurde: Sehe zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie. Philosophie wird auch definiert als menschliche Überlieferung. Durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und nicht, oder auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Schauen Sie, die Mächte der Welt, diese Mächte natürlich satanisch inspiriert, die all diese falschen Ideen vorlebten und vorschlugen und lehrten. Er sagt, ihr lasst euch wieder einfangen von denen. Da seid ihr doch herausgekommen. Warum kehrt ihr dahin zurück? Gilt das für uns heute? Sind wir herausgekommen aus den Mächten der Welt, aus dieser leeren Philosophie der Menschen? Und es geht mir jetzt nicht nur um solche Philosophie, die man in Kreisen findet, die nicht religiös sind. Es geht mir auch und gerade um religiöse Kreise, wo falsche Dinge gelehrt werden, falsche Restriktionen gelehrt werden oder natürlich falscher Liberalismus herrscht. Und wir haben alles dies erkannt, dass das falsch ist. Man hält kein Weihnachten mehr, man hält kein Ostern mehr, man hält die Festtage auf richtige Weise. Und dann auf einmal kommen dann solche, die uns sagen, auch das ist alles total abgeschafft und man kann doch tun und lassen, was man will. Und Gott nimmt ja einen so an, wie man ist. Lassen wir uns wieder einfangen von den Philosophien dieser Welt oder von Traditionen, die aus dem Talmud stammen, aber nicht aus der Bibel. Und die da zusammengestellt wurden, vielfach auch, als die Juden in Babylon in der Gefangenschaft waren. Und die eine regelrechte Last aus vielem geschaffen haben. Vielleicht hatten sie eine gute Motivation. Die haben gesagt, wir kreieren jetzt diese Restriktionen, zum Beispiel auch für den Sabbat, damit dann der Kern des Sabbats gar nicht erst verletzt wird. Aber Christus sagte, damit habt ihr eine Last aus dem Sabbat gemacht und keine Freude. Ich möchte Ihnen einmal ein wenig aus unserer kostenlosen Broschüre Gottes heiliger Sabbat vorlesen. Es ist sehr wichtig, dass wir uns wieder daran erinnern, was die Kirche Gottes in dieser Beziehung lehrt. Denn einige, ich muss es leider sagen, haben sich abgewandt von der richtigen Lehre und haben da falsche Ideen, aus welchen Gründen auch immer und woher auch immer, angenommen. Aber in unserer Broschüre angefangen auf Seite 9, da lesen wir Folgendes. Wir zitieren zunächst einmal Exodus, also 2. Mose 35 und Vers 2, wovon die Rede ist, dass der Sabbat oder eine Sabbatruhe für den Herrn ist. Aber dann heißt es der nachfolgende Vers, also 2. Mose 35, Vers 3, allerdings hat für Verunsicherung gesorgt. Dort heißt es, ihr sollt kein Feuer anzünden am Sabbattage in allen euren Wohnungen. Vergessen wir nicht, dass es in dieser Passage um das Verrichten von Arbeit am Sabbat geht. Gott untersagt uns, ein Feuer zum Zwecke der Arbeit anzuzünden. Dabei spricht er nicht von einem Feuer, das uns wärmen soll, oder eines Feuers, um das Essen zuzubereiten oder aufzuwärmen. Einige sagen, man kann kein Feuer anzünden, man kann am Sabbat nichts kochen. Das ist Unfug. Das ist das pharisäische, restriktive, von Christus total verdammte Denken. Wir sagen hier, er spricht nicht von einem Feuer, das uns wärmen soll, oder eines Feuers, um das Essen zuzubereiten oder aufzuwärmen, oder wie es einige heutzutage deuten würden, das Licht einzuschalten. Es gibt sogar im orthodoxen Judentum in Jerusalem diese orthodoxen Juden, die sagen, man kann auch nicht einmal einen Lichtschalter anschalten, man kann nicht mit einem Fahrstuhl fahren. Wie weit will man in dieser pharisäischen, restriktiven Weise noch gehen? Das ist genau das, was hier der Paulus und was Christus verurteilen und verdammen. Und wir müssen sehr aufpassen, denn diejenigen, die diese falsche Idee haben, die werden in weitere falsche Ideen hineinschlittern. Und werden die Wahrheit verlassen und werden die Kirche Gottes, wenn sie in der Kirche Gottes sind, verlassen. Das sage ich Ihnen, das garantiere ich Ihnen. Aufgrund von langjähriger Erfahrung. Das heißt, hier im hebräischen Originaltext wird der Gedanke des Anzündens eines verzehrenden Feuers überliefert. Der Kontext, in dem dieses Gebot erging, ist die Arbeit während des Baus an der Stiftshütte. Ein Blick in Exodus 12, 16 bestätigt diese Auffassung. Hier lesen wir, keine Arbeit sollt ihr dann tun, nur was jeder zur Speise braucht, das allein dürft ihr euch zubereiten am Sabbat. Also die Idee, man darf am Sabbat nicht zubereiten, man darf nichts kochen, man darf nichts backen, ist total verkehrt. Und das führt zu weiteren enormen Restriktionen. Zum Beispiel sagen einige, und leider muss ich sagen, diejenigen, die das sagen, im Laufe der Zeit haben die Kirche Gottes verlassen. Das passiert immer wieder. Die sagen, man darf unter keinen Umständen am Sabbat zum Beispiel zu einem Restaurant gehen und dort ein Essen zu sich nehmen. Weil das ist absolut total gegen Gottes Gebote. Nun, wir haben die Nacht des Wachens. Die Nacht des Wachens ist eine Zeitspanne, die dem Passa unmittelbar folgt. Sie beginnt zu dem Anfang des ersten Tages der ungesäuerten Brote eines jährlichen Feiertages. Aber es war immer schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, 40, 50, 60 Jahren oder was auch immer, die Tradition der Kirche Gottes, an dieser Nacht des Wachens, vor allen Dingen, wenn die Gruppe etwas größer ist, in ein Restaurant zu gehen und dort zu essen. Und das basiert auf der Bibel. Denn es wird ja uns empfohlen und befohlen, die Nacht des Wachens zu halten. Zu Anfang des ersten Tages der ungesäuerten Brote. Eingedenk an die Tatsache, dass Christus damals die Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei an diesem Abend, an dieser Nacht herausgeholt hat. Wie auch Christus heute uns aus der geistlichen Sklaverei von Ägypten herausgeholt hat. Aber einige sagen, das kann ich nicht. Ich kann nicht am Sabbat dorthin gehen, um dort das Mahl mit den anderen Geschwistern zu sich zu nehmen. aufgrund seiner eigenen Gewissensentscheidung, aber er verstößt damit gegen das von Gott sanktionierte Gebot der Kirche, die Nacht des Wachens zu halten, zusammen mit anderen Geschwistern. Ein weiteres Beispiel. Einige sagen, sie könnten zum Beispiel nicht in ein Hotel gehen am Sabbat. Nun, wenn das der Fall ist, was lesen wir über das Laubhüttenfest, wo wir sieben Tage lang an vorübergehenden Wohnorten leben sollen. Für sieben Tage das Laubhüttenfest halten sollen in vorübergehenden Wohnorten, also nicht zu Hause. Wenn jemand meint, er könne von zu Hause aus jeden Tag dann zur Versammlung fahren, zurückgehen zu seinem Haus dann, weil er nicht im Hotel sein will, da verstößt er gegen dieses von Gott gegebene Gebot. Es hat einen Konflikt. Wie löst er den? Löst er ihn dadurch, dass er dem folgt, was Gottes Kirche seit 40, 50 Jahren durch seine Predigerschaft gelehrt hat? Oder löst er es dadurch, dass er seine eigenen Ideen, die auf der Philosophie der Menschen beruhen, auf orthodoxen, pharisäischen Konzepten, über die Lehre der Kirche Gottes stellt? Das sind Fragen, die man sich fragen muss. Das sind Fragen, die sehr entscheidend sind, denn ich sage Ihnen auch hier, Leute sind aus der Kirche Gottes, sind aus der Wahrheit weggegangen, weil sie meinten in ihrer Selbstgerechtigkeit, sie wüssten es besser als alle anderen und Gott habe ihnen eine Wahrheit verkündigt, die allen anderen vorenthalten worden ist von Gott. Welche unglaubliche Selbstgerechtigkeit und Anmaßung. In unserer Broschüre über den Sabbat, da sagen wir auch Folgendes auf Seite 22. Der Sabbat ist aus der Sicht Gottes ein Festtag. Er ist als Tag der Freude und Fröhlichkeit dazu gedacht, sich körperlich wie geistig und geistlich zu regenerieren. Wir können aus den Fehlern der Pharisäer lernen und vermeiden, sie heute zu wiederholen. Mit den Beschränkungen, die von Pharisäern zu Gottes Sabbatgeboten hinzugedichtet wurden, hatten sie gegen das Gesetz Gottes verstoßen und damit, wir geben hier Schriftstellen an, damit haben sie gesündigt, haben das getan, wovon Paulus in Epheser und Kolosser spricht. Nun, Christus kam, um das alles abzuschaffen. Diese falschen Überlegungen, diese falschen Ideen der Menschen, die zur Sünde geführt haben. Aber er hat es dann nur getan für uns, wenn wir unsere falschen Überlegungen bereuen. Wenn wir weiter daran festhalten, dann ist Christus für uns umsonst gestorben, jedenfalls so lange, wie wir daran festhalten. Und so lesen wir hier weiter. Der jüdische Historiker Moses Hodas erklärte auf Seite 82 seines Buches »Die hellenistische Kultur«: Rabbis waren gläubige Männer, deren Ziel es war, den Religionsdienst sicherzustellen, doch ihre Methode der Umsetzung, wie jene Platos, lief darauf hinaus, über die kleinsten Handlungen des Menschen zu Gericht zu setzen. Die Pharisäer haben das Verbot, am Sabbat keine Lasten tragen zu dürfen, völlig missverstanden. Ihrem Ermessen nach machte sich eine Person bereits schuldig, wenn sie ein Blatt Papier trug oder Nahrung, die so viel wie eine getrocknete Feige wog oder mehr als einen Schluck Milch. Oder so viel Öl, das ausreicht, um einen kleinen Teil des Körpers zu salben. Wenn zu Hause am Sabbat ein Feuer ausbrach, war es nur erlaubt, gerade so viel Essen mit hinauszunehmen, dass am Sabbat konsumiert werden konnte. Wenn das Feuer zu Beginn des Sabbats gleich nach Sonnenuntergang ausbrach, bedeutete dies, dass genug Nahrungsmittel hinausgebracht werden durften, dass es für drei Mahlzeiten reichte. Wäre das Feuer jedoch am Nachmittag des Sabbats ausgebrochen, hätte man nur so viel mit hinausnehmen dürfen, dass es gerade noch für eine Mahlzeit reichte. Den Rest hätte man nicht hinaustragen dürfen. Er musste zurückgelassen werden, um mit dem Gebäude zu verbrennen. Überdies hätte man am Sabbat nur das Nötigste an Kleidung aus einem brennenden Haus mitnehmen dürfen. Das hört sich alles idiotisch an heute, wenn man so etwas hört. Aber wie idiotisch ist es, wenn gesagt wird, man darf zum Beispiel am Sabbat keinen Aufzug benutzen und da sind Leute, die vielleicht im 8. oder 9. Stockwerk eines Hauses leben, um in die Synagoge zu gehen, müssen dann 8 oder 9 Treppen runtersteigen mit Kind und Kegel und dann wieder hinaufsteigen, damit sie am Sabbat keinen Aufzug benutzen. Das sind extreme Beispiele, aber sie existieren. Und wir müssen in Gottes Kirche aufpassen, dass wir uns nicht von solchen dummen, absolut dummen Ideen verleiten lassen und auf ähnliche Weise denken. Das wäre genau den Mächten der Welt und den Philosophien dieser Welt gleichzusetzen. Auch im Vers oder auf Seite 27 lesen wir hier noch ein wenig aus unserer Broschüre. Und ich empfehle Ihnen, wenn Sie diese Broschüre noch nicht gelesen haben und seit einiger Zeit nicht mehr, lesen Sie sie erneut. Es ist sehr wichtig für Sie zu verstehen, wie der Sabbat zu halten ist und wie nicht. auf Seite 27. Es geht hier darum, dass die Jünger am Sabbat im Kornfeld Ehren ausrissen, um sie zu essen. Und die Pharisäer kamen natürlich gleich daher und verurteilten sie dafür. Und Christus sagte den Pharisäern, ihr habt die Unschuldigen verurteilt, ihr habt keinerlei Barmherzigkeit bewiesen denen gegenüber. Ihr habt ein verurteilendes Urteil gesprochen, weil ihr nicht versteht, worum es bei dem Sabbat eigentlich geht. Und so lesen wir ein wenig hier über dieses Beispiel. Nicht minder beachtenswert ist ebenfalls die Tatsache, dass sich Christus in der Anwesenheit der Jünger befand, als sie gegessen haben. Sie waren in der Gegenwart Gottes, in Gestalt von Jesus Christus, dem ihre volle Aufmerksamkeit gewidmet war. Sie vergaßen nicht, dass dieser Tag heilig war, als sie ein wenig Getreide ausrauften, um es zu essen. Wenn Kirchenangehörige heutzutage nach dem Gottesdienst am Sabbat oder einem Feiertag gelegentlich in einem schönen, ruhigen Restaurant essen gehen, während sie gemeinschaftlich über Dinge reden, die auf Gott bezogen sind, dürfen sie dafür nicht verurteilt werden. Manche reisen beispielsweise aus einiger Entfernung an, um am Gottesdienst teilzunehmen und verbringen im Anschluss gerne Zeit mit anderen Geschwistern. Doch wenn es das Gewissen nicht erlaubt, am Sabbat oder einem Feiertag ein Restaurant aufzusuchen, sollte man es unterlassen, denn alles, was nicht aus dem Glauben oder der Überzeugung kommt, ist Sünde. Aber hier, man darf nicht aufhören zu lesen. Es ist jedoch ratsam zu unterscheiden und zu untersuchen, ob das eigene Gewissen auf der Bibel beruht oder auf menschlichen Überlieferungen und eigenen Ideen. Unsere Überzeugung dient vor Gott niemals als Entschuldigung für die Übertretung seines Gesetzes. Und wie wir festgestellt haben, können menschliche Vorschriften die wahre Intention der Gebote Gottes in den Köpfen der Menschen verschleiern und so weiter und so fort. Also wenn Sie so selbstgerecht sind, dass Sie meinen, Ihr Gewissen stehe über allem, unter anderem über der Lehre Gottes, über der Lehre der Kirche von Gott sanktioniert, wie zum Beispiel gewisse Dinge zu handhaben sind, und Gott hat der Kirche die Autorität gegeben, zu binden und zu lösen, dann schweben sie in großer Gefahr. In großer Gefahr. Ich möchte ein wenig auf das Wort Satzungen eingehen, das wir jetzt schon gelegentlich besprochen haben. Dieses Wort, sowohl in Epheser und auch in Kolosser gebraucht, richtig übersetzt, bezieht sich niemals auf von Gott gegebene Gesetze. Es bezieht sich immer auf von Menschen gegebene Gesetze. Nun, die müssen nicht unbedingt immer verkehrt sein. Aber was ich sagen will hier, Christus kam nicht, um ein von Gott gegebenes Gesetz ans Kreuz zu nageln. Darum ging es nicht in diesen Passagen hier in Epheser und in Kolosser. Schauen wir uns einmal ein paar Beispiele an, wo dieses Wort für Satzung oder Ordinance im Englischen, Dogma, im Griechischen, wie ich eben sagte, erwähnt wird und gebraucht wird. Zum Beispiel in Lukas Kapitel 2. In Lukas Kapitel 2. Und das ist wichtig zu verstehen, denn bei Paulus hier im Epheser und im Kolosserbrief geht es eben gerade nicht um Gottes Gesetze. Es geht um von Menschen erlassene Gesetze, die aber dazu geführt haben, dass man gesündigt hat, weil man diese Gesetze hier, die im Gegensatz standen und stehen, zu Gottes Geboten. Lukas Kapitel 2 und in Vers 1. Lukas 2 und Vers 1. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot, das Wort hier für Dogma, das Gebot hier oder das Wort hier für Erlass oder Satzung, dass eine Satzung, ein Gebot, ein Erlass von dem Kaiser Augustus ausginge, dass alle Welt geschätzt würde, also gezählt würde, steuerlich erfasst würde. Alle Welt, also die Welt, die unter seiner Herrschaft war. Sprach er jetzt nicht von irgendwelchen Menschen im südlichsten Teil von Afrika oder sagen wir mal in Amerika oder wo immer. Aber es geht hier um ein von Menschen erlassenes Gebot. Eine weitere Stelle findet sich in Apostelgeschichte 17. Apostelgeschichte 17. Und lesen wir Vers 7. Apostelgeschichte 17 und Vers 7. Und diese alle handeln gegen des Kaisers Gebote, sagen hier feindliche Juden, und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie handeln gegen des Kaisers Gebote, das gleiche Wort, des Kaisers Satzungen, des Kaisers Dogma, sagen wir einmal, des Kaisers Vorschriften. Wiederum ein von Menschen erlassenes Gebot. Nun, in Apostelgeschichte 16 und Vers 4 wird Bezug genommen auf die Gebote, die Beschlüsse, die von den Aposteln erlassen worden sind. Die waren mit göttlicher Autorität erlassen worden, das ist richtig, aber es waren nach wie vor, darauf kommt es mir heute an, Beschlüsse von Menschen. Und wir lesen das in Apostelgeschichte 16 und Vers 4. Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die Dogmen, die Satzungen, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren. Auch hier geht es um Satzungen, die von Menschen erlassen wurden. In diesem Falle war das sanktioniert von Gott. Aber in vielen Fällen, und darum geht es hier im Epheserbrief, im Kolosserbrief, die Satzungen, die da Paulus anspricht, die waren keineswegs sanktioniert von Gott, im Gegenteil. Die standen gegen Gottes Gesetz im Widerspruch. Und die mussten überwunden werden, die durfte man eben nicht halten. Und so lesen wir einmal in Kolosser Kapitel 2, wovon der Paulus hier spricht. Kolosser Kapitel 2 und in Vers 20. Wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, wie lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Wiederum das gleiche Wort, das hatte ich, glaube ich, eben schon gelesen. Das gleiche Wort wird hier gebraucht, Satzungen. Dogmen von Menschen erlassen. Dogmen, die eben verkehrt waren, die eben nicht im Einklang standen mit dem, was Gott sagte. Und wiederum Vers 22, das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen. Das Wort für Dogma hier, für Satzungen, wie es richtig übersetzt werden sollte, sowohl im Epheser als auch im Kolosserbrief, wie wir das eben gesehen haben, in Epheser 2 und Kolosser 2, bezieht sich niemals auf von Gott gegebene Gesetze, direkt von Gott gegebene Gesetze. Und Kommentare haben das auch erkannt. Winston's Word Studies schreibt zum Beispiel, dass diese Satzungen die Natur des Gesetzes der Gebote identifizieren und klarstellen. Er sagt, das Wort Gesetz, das ist ganz allgemein gebraucht. Und wir wissen, dass Paulus das Wort Gesetz sehr häufig in verschiedenster Weise braucht. Er spricht vom Gesetz der Sünde, er spricht vom Gesetz, das in meinen Gliedern ist, er spricht natürlich vom Gesetz Gottes. Man muss immer den Zusammenhang sehen, wenn das Wort Gesetz angewandt wird. Hier geht es um das Gesetz, das Satzungen enthielt. Von Menschen erschaffene Satzungen, von Menschen erschaffene Dogmen, könnte man sagen. Es geht hier um das Gesetz von Geboten, das in Satzungen besteht. Es geht nicht um Gottes Gesetz, in keinster Weise. Es geht um von Menschen erlassene Gesetze. Es geht genau darum, dass diese Gesetze im Widerspruch standen zu dem, was Gott gebot. Und das ist irgendetwas Interessantes, weil nämlich Christus immer und immer wieder davor gewarnt hat, die Überlieferungen, die Gesetze, die Satzungen der Menschen, ob sie jetzt von den Pharisäern kamen, ob sie jetzt von den heidnischen Philosophen kamen, die anzunehmen, danach zu leben und damit im Widerspruch zu stehen zu dem, was Gott sagt. Markus Kapitel 7 ist ein gutes Beispiel hierfür. Markus Kapitel 7. Und lesen wir einmal, angefangen in Vers 1. Markus 7, angefangen in Vers 1. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. Und sie sahen einige seiner Jünger mit unrein, das heißt mit ungewaschenen Händen, das Brot essen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben, aber auf rituelle Weise, und halten so die Satzungen der Ältesten. Und diese Satzungen der Ältesten standen vielfach im Gegensatz zu den Geboten Gottes. Und wenn sie vom Markt kommen, dann essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben, gebadet haben, getauft haben, irgendwie sich damit Wasser überschüttet haben. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie die Trinkgefäße und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Alles das war natürlich im Alten Testament in keinster Weise vorgeschrieben. Das waren so Ideen, die so konstruiert hatten. Und da fragten die Pharisäer, Vers 5, und Schriftgelehrten: Warum leben deine Jünger nicht nach den Satzungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Er aber sprach zu ihnen: Jetzt achten Sie genau darauf, was hier Christus sagt, als Entgegnung auf das, was hier zum Ausdruck gebracht wird. Als Entgegnung, was er Ihnen heute sagen würde, wenn Sie daherkommen und da irgendwelche menschlichen Ideen verbreiten wollen, die in keinster Weise im Einklang stehen mit dem, was Gott sagt. Wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja, geweissagt, wie geschrieben steht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Vergeblich dienen sie mir. Nun, das ist eine eigentlich sehr schwache Übersetzung. Andere Übersetzungen haben hier, vergeblich beten sie mich an. Vergeblich beten sie mich, Jesus Christus, an, sagt er hier. Das ist vergeblich. Der Religionsdienst ist vergeblich. Wenn jemand sagt, ich glaube an Christus, das ist vergeblich, wenn das geschieht, was hier beschrieben steht. Vergeblich beten sie mich an. Vergeblich rufen sie mich an. Vergeblich glauben sie an mich. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet der Menschen Satzungen. Wir verlassen heute in unserer zivilisierten christlichen Welt die Gebote Gottes, den Sabbat zu halten, die heiligen Festtage zu halten, den Zehnten zu zahlen, sich von unreinem Fleisch fernzuhalten, um unsere eigenen Satzungen zu halten, zum Beispiel Weihnachten, zum Beispiel Ostern, Blutwurst zu essen in Deutschland, Schweinefleisch und so weiter und so fort. Vergeblich dienen wir Gott, dienen wir Christus, wenn wir so leben. Vergeblich dienen sie mir, sagt er hier, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote, ihr verlasst Gottes Satzungen oder Gottes Gebot und haltet der Menschen Satzungen. Und er sprach zu ihnen, und es gibt ein Beispiel, wie fein hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Satzungen aufrichtet. Und es geht hier dann um eine gewisse Verpflichtung der Kinder gegenüber den Eltern. Und die haben gesagt, das brauchen wir nicht, solange wie wir das so tun, wie wir das halten. Und er spricht hier Opfergaben an Gott, aber das war auch wiederum sehr interessant gemacht, denn diese Opfergaben wurden keineswegs an Gott gebracht. Die wurden irgendwie gesagt, die werden irgendwann einmal an Gott gebracht, wurden aber zu dem Zeitpunkt gar nicht an Gott gebracht. Also es war alles eine sehr interessante, heuchlerische Haltung, um eben die Eltern nicht unterstützen zu müssen, die der Unterstützung bedurften. Und so sagt er hier in Vers 13, und ihr hebt Gottes Wort auf durch eure Satzungen, die ihr überliefert habt, und dergleichen tut ihr viel. Schauen Sie, das ist das, was Christus hier anprangerte. Das hat er denen damals gesagt, das hat er aber auch uns heute gesagt. Und Christus hat das alles weggeschafft. Und er hat diese Trennwand, die auch die menschlichen Überlieferungen von Gottes Geboten trennte, weggeschafft. Weggeschafft. Die Feindschaft, die wir gegenüber Gott hatten, weggeschafft. Sodass wir Frieden haben können in Christus. Die Frage ist, haben wir Frieden in Christus? Oder haben wir nach wie vor Angst in dieser Welt? Was können uns andere tun? Bevor wir vielleicht diese endgültige Entscheidung treffen, uns an Gott zu wenden, uns wirklich Gott zu überlassen, unsere Last auf Gott zu werfen, dass er sie für uns trägt, wie viel Furcht, wie viel Angst, wie viel Besorgnis haben wir da noch? Oder haben wir nach wie vor eine Trennwand aufgerichtet zwischen uns und anderen in der Kirche? Schauen wir uns einmal Galater Kapitel 3 an. Alles das sind die Dinge, die Paulus hier anspricht in Epheser, in Kolosser. In keinster Weise sagt er, dass Christus kam, um das Gesetz Gottes ans Kreuz zu nageln. Darum geht es überhaupt nicht. Aber diejenigen, die von der fleischlichen Natur geleitet werden, die bringen das vor, um eine Rechtfertigung dafür zu haben, dass sie das Gesetz nicht mehr zu halten brauchen. Wehe Ihnen, wenn Sie so denken. Galater Kapitel 3, die Verse 26 bis 29. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt ihr Christus angezogen. Und hier ist nicht Jude oder Grieche. Hier ist nicht Sklave oder Freier. Hier ist nicht Mann oder Frau. Einige haben nach wie vor dieses autoritäre Denken, dass der Mann über die Frau herrschen muss und die Frau muss halt alles das tun, was der Mann sagt. Auch wenn das, was der Mann sagt, in keinster Weise von Gott gebilligt ist. Das ist nicht das, worum es geht. Gott sagt, der Mann gibt dem schwächeren Geschlecht die Ehre, denn sie sind Miterben der Gnade des ewigen Lebens. Darum muss man denken, wir handeln hier einer Frau, sagen wir mal, wenn wir Männer sind, gegenüber, als einer Miterben des ewigen Lebens, einem potenziellen Gottwesen. Das uns, um einmal jetzt vielleicht ein wenig humorvoll auszudrücken, mal die Leviten lesen wird, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Schauen Sie, nein, da gibt es keine Frau. Da gibt es keinen Mann im geistlichen Sinne. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Mann dann zu einer Frau werden kann. Transgender, das geht natürlich hier nicht daraus hervor. Oder ein Mann kann dann mit einem Mann zusammenleben, eine Frau mit einer Frau und so weiter und so fort. Nein, es geht um die geistliche Dimension. Ihr seid allesamt einer oder eine Einheit, wie die Mengebibel es bringt, in Christus Jesus. Und gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben, mit Erben der Gnade, mit Erben des ewigen Lebens. Nun, das bringt mich allerdings zu einer sehr schwerwiegenden Frage. Wenn wir also alle einer sind, das erste war schon die Idee, okay, dann können wir als Männer dann auch mit Männern sexuell verkehren, dann können wir als Frauen mit Frauen sexuell verkehren, dann ist das Konzept der Ehe sowieso nicht mehr gültig und so weiter und so fort. Das ist totaler Unfug. Ich meine, darum geht es ja keineswegs. Die Ehe ist ein von Gott geheiligtes Sakrament. Nun, Gott verbietet, und ich sage Ihnen das, weil es die Bibel sagt, und Sie können das akzeptieren, Sie können das ablehnen, Sie können damit tun und lassen, was Sie wollen. Ich sage es Ihnen aber. Ich habe die Verpflichtung, es Ihnen zu sagen. Gott verbietet religiöse und rassische Mischehen. Das ist ganz klar in der Bibel gelehrt. Einige verstehen das nicht, einige fühlen sich diskriminiert, wenn es ihnen gesagt wird, warum fühlen die sich diskriminiert und nicht andere. Es gibt da aber interessante Situationen. Ich als Prediger Gottes würde unter normalen Umständen über oder eine Ehe nicht offiziell durchführen, wenn es sich um Mischehen handelt, religiöser oder rassischer Natur. Aber es müssen natürlich ganz extreme Fälle sein. Wenn bereits schon Mischungen stattfinden, dann sieht die Sache wieder anders aus. Aber auch da gibt es Unterschiede und Ausnahmen. Sagen wir einmal, nur als Beispiel genannt. Menschen leben bereits schon zusammen, ohne verheiratet zu sein. Haben vielleicht Kinder. Dann sagt Gottes Kirche, eine solche Verbindung muss legitimiert werden. Eine Ehe muss dann vor dem Standesamt durchgeführt werden. Egal, ob es sich hierbei um Mischehen handelt oder nicht. Darum geht es nicht, darum kann es nicht gehen. Wenn jemand in die Kirche Gottes kommen will, der bereits schon verheiratet ist, in einer Mischehensituation, ob es jetzt religiös ist oder rassistisch oder rassisch, die Kirche nimmt solche Menschen entgegen. Da wird nicht gesagt, ach, ihr müsst euch jetzt aber trennen. Schauen Sie, wenn allerdings der Ungläubige, sagen wir einmal, sich trennen will aufgrund dieser Lehre, dann kann der gläubige Teil das nicht verhindern. Aber es muss vom ungläubigen Teil her kommen. Das sind sehr ernstzunehmende Situationen. Und es ist in einer solchen Situation sehr wichtig, dass man sich an Gottes Prediger wendet, um diese Dinge näher zu besprechen. Und manchmal gibt es eigentlich gar keine so klare Lösung zunächst einmal. Und dann soll man das tun und muss man das tun, was Gott uns sagt. Wir müssen uns total an Gott wenden. Wir müssen uns total Gottes Lehre unterwerfen. Und Gott wird einen Ausweg zeigen. Gott wird niemanden zu seiner Wahrheit heute berufen, dem es unmöglich wäre, seinen Weg zu gehen. Nun, man hofft das natürlich nie, dass das geschieht, aber was hat Petrus gesagt? Wir haben alles verlassen. Wir haben alles verlassen, was wir hatten. Was wird uns zuteil? Und was sagte Christus? In diesem Leben werdet ihr bereits vielfach das zurückerhalten, was ihr verlassen habt, mit Verfolgungen. Und im zukünftigen Leben dann natürlich, oder in der zukünftigen Welt dann das ewige Leben. Mitglied zu werden in dem Reich, in der Gottesfamilie, im Reich Gottes. Manchmal ist das notwendig. Vor vielen, vielen Jahren, als ich zur Wahrheit kam, als ich dabei war, zur Wahrheit zu kommen, hatte ich eine Freundin, die war sehr stark katholisch. Und wir hatten schon Pläne gehabt, uns zu verloben. Aber dann wurde ich mehr und mehr mit der Tatsache bewusst, dass das eine sehr schwerwiegende und möglicherweise auch sehr komplizierte Situation sein würde. Wir haben uns dann zusammen mit einem katholischen Priester unterhalten. Und er hat mir gesagt, ja, nun gut, also Sie selbst brauchen nicht katholisch zu werden, aber Ihre Kinder, die müssen katholisch werden. Da müssen Sie also zugestehen, dass die katholisch erzogen werden. Nun, das war eine Situation, der ich nicht entsprechen konnte. Und wir haben uns dann letztendlich getrennt. Man könnte sagen, ich habe diese Dame, dieses Mädchen damals verlassen. Ja, habe ich getan. Weil ich sah, diese Ehe würde niemals glücklich werden können. Und ich war nicht bereit, meine Kinder katholisch erziehen lassen zu wollen. Das ist nur ein Beispiel. Man kann da jede andere Religion einfügen, die nicht der Religion entspricht, an die sie glauben. Das ist nur ein Beispiel. Aber eine solche Ehe hat keinerlei Zukunft. In den meisten Fällen nicht. Nun, wenn der Ehepartner bereit ist, der zukünftige Ehepartner, sich der Wahrheit Gottes zu nähern, das ist eine andere Sache. Aber eine solche Situation muss dann sehr eingehend behandelt werden und besprochen werden. Und manchmal können wir den Ausweg nicht sehen. Aber wissen Sie, Gott kennt den Ausweg. Wenn Gott Sie beruft, dann weiß er, Sie können es schaffen, Sie werden es schaffen. Sie werden die richtige Wahl treffen, wenn Sie sich ihm überlassen. Und er bringt manchmal auch Dinge zu Wege, die uns vielleicht in unseren Augen sehr unwahrscheinlich erscheinen. Aber ich möchte Ihnen eines sagen. Es kommt letztlich darauf an, wie Ihr Herz aussieht. Und Sie werden dafür gesegnet werden, wenn Sie die richtige Wahl, die richtige Entscheidung treffen. Aber wenn es um diese Mischehen geht, und wie ich sagte, es sind Einzelfälle, die man auf eine gewisse einzelne Weise behandeln muss. Und die Predigerschaft hat das Recht dazu von Gott, dann auch gewisse Entscheidungen zu treffen, die vielleicht zunächst einmal ja doch nicht dem entsprechen, was man so lehrt oder so sagt oder so denkt oder so glaubt. Aber man muss auf jede einzelne Situation individuell eingehen. Aber bei einigen ist es so, dass diese Idee, dass wir nach wie vor in Gottes Kirche das Konzept lehren, dass ein Prediger in Gottes Kirche zum Beispiel keine Ehe durchführen würde, die gewissen Prinzipien widerspricht. Oh, das ist Diskriminierung. Und dann fängt man an, weiter herum zu bohren in den Lehren der Kirche. Und letztendlich, in vielen Fällen, haben dann die Menschen die Kirche Gottes verlassen. Das habe ich häufig gesehen, weil sie sich nicht damit einverstanden erklären konnten, dass das, was Gott in seinem Wort lehrt, immer befolgt werden muss. Da wurde dann die Kirche natürlich verunglimpft und gesagt, ja, die haben diese schreckliche Lehre. Nein, darum ging es nicht. Dann wurde weitergebohrt, dann wurden andere Dinge gefunden, mit denen man dann auch nicht einverstanden war. Schauen Sie, der Grund ist der. Man hatte sich mehr und mehr bereits schon von der Wahrheit abgeleitet und abgekehrt. Und dann hat man weiteres gefunden, weil nämlich nun Gottes Geist nicht mehr so stark, wenn überhaupt, mit einem gewirkt hat, wie er vorher gewirkt hat. Ich sage dies, weil es immer wieder diese Situation gegeben hat und weil sie es in Gottes Kirche immer wieder geben wird. Solange wie Christus noch nicht zurückgekommen ist, werden wir immer wieder diese Dinge haben. Und wir müssen die Einheit des Glaubens haben in allem. Und deswegen hat Gott in seiner Kirche Prediger eingesetzt, um diese Einheit des Glaubens verkünden zu können. Und es obliegt jedem Einzelnen, dem zu folgen oder nicht zu folgen. Niemand kann dazu gezwungen werden. Aber wie gesagt, wir haben die Verantwortung als Gottes Prediger, die Wahrheit zu verkünden. Und durch Christi Tod wurden wir mit Gott versöhnt, wurden wir mit Gott vereint. Und das ist das, was Epheser 2 zum Ausdruck bringt. Das ist das, was Kolosser 2 zum Ausdruck bringt, aber auch Kolosser 1. Kolosser 1, und lesen wir einmal die Verse 19 und 20. Kolosser 1, Vers 19. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Und wir hatten ja gelesen, dass er Frieden geschaffen hat für uns alle durch seinen Tod am Kreuz. Schauen Sie, Epheser 2,15 und Kolosser 2,14 lehren in keinster Weise, dass Christus das geistliche Gesetz Gottes, die 10 Gebote, die Rechtsvorschriften und göttlichen Satzungen, nicht menschliche Satzungen, aber göttliche Satzungen, wie zum Beispiel die jährlichen Festtage, wie zum Beispiel Zehnten, wie zum Beispiel unreines Fleisch und so weiter und so fort, dass das durch Christus ans Kreuz genagelt worden sei. Das ist in keinster Weise das, was die Bibel lehrt. Aber die Bibel lehrt, dass Christus etwas ans Kreuz geschlagen hat. Den Schuldbrief, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Das Gesetz der Gebote, das in Satzungen, den menschlichen Satzungen, niedergelegt worden war, die im Gegensatz standen zu Gottes Gesetz. Das wurde in der Tat ans Kreuz genagelt, sodass eine Einheit geschaffen werden konnte innerhalb der Kirche, sodass Friede herrschen konnte zwischen Juden und Nichtjuden, zwischen Mann und Frau, zwischen Sklave und Freier und so weiter und so fort. Dass wir alle eins werden sollten in Christus, der unser Friede sein sollte. Sicher werden wir Verfolgung haben in diesem Leben. Denn viele Menschen, vor allen Dingen natürlich solche, die nicht von Gottes Geist beseelt sind, die Gottes Geist nicht folgen, die diese Vergünstigung, die Sie und ich haben, eben nicht haben, die verstehen nicht, was wir lehren, die verstehen nicht, wofür wir eigentlich hier sind, worum es uns eigentlich geht. Und dann werden sie spotten, dann werden sie lästern, dann werden sie uns verfolgen. Dann sagen sie, wir sind bereits schon für die Hölle verdammt und so weiter und so fort. Ihre Augen sind geschlossen, sie können sie auch nicht öffnen. Sie können sie nicht öffnen, Gott kann sie öffnen. Sie können zu Gott beten, dass er vielleicht die Augen ihrer Verwandten, ihrer Freunde und so weiter öffnen möge, wenn es im Willen Gottes ist. Aber sie müssen bereit sein, diese Verfolgung entgegenzunehmen. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen leiden, verfolgt werden, verspottet werden. Denn groß wird ihr Lohn sein im Himmel. Gott hat diese falschen Gesetze durch Jesus Christus ans Kreuz genagelt. Er hat ihren Schuldbrief, der mit den Forderungen gegen sie stand, weil sie gesündigt haben, ans Kreuz genagelt. Das Gesetz Gottes ist heilig, ist recht und gut, besteht nach wie vor. Und sie müssen sich entscheiden, ob sie es halten wollen oder nicht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. In Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.